Wer das Leben aufmerksam beobachtet, merkt, selbst große Erfolge, Reichtum und ein volles Haus können innerlich leer lassen. Der Prediger in den Weisheitsbüchern beschreibt schonungslos diese Nichtigkeit unter der Sonne, aber er bleibt nicht dabei stehen. Inmitten von Ungerechtigkeit, unerfüllter Sehnsucht und der Vergänglichkeit des Alters fragt er nach Gott, nach seinem Ziel mit den Menschen und danach, was bleibt, wenn alles andere zerfällt. Gerade diese ehrliche Analyse bereitet den Boden dafür, Gottes ewigen Vorsatz und sein rettendes Handeln in Christus zu erkennen. Gott ehrfürchtig nahen statt religiöser Leichtfertigkeit. Wenn der Prediger sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, öffnet sich ein stiller, aber ernster Raum. Er zeichnet keinen kalten Gott, der aus Distanz kontrolliert, sondern erinnert daran, dass der, zu dem wir kommen, im Himmel ist, während wir auf der Erde sind. Diese Spannung trägt unser ganzes geistliches Leben, Gott ist uns in Christus unendlich nah, und dennoch bleibt er der Heilige, vor dem Engel ihr Angesicht bedecken. Wer diesen Doppelklang hört, wird im Gebet langsamer. Worte verlieren ihre Selbstverständlichkeit, das schnelle religiöse Reden wird brüchig. Statt sofort zu formulieren, entsteht ein lauschender Abstand, in dem wir innerlich den Fuß bewahren, bevor wir einen Schritt in seine Gegenwart setzen. Prediger 5, 1, 7 beschreibt das Experiment des Schreibers, mit Gott in Kontakt zu treten. A. Unter dem Gesichtspunkt der Vorsicht Salomos Wort steht hier nicht unter dem Gesichtspunkt der Ermutigung, sondern unter dem der Vorsicht. Das unterscheidet sich von der Sicht des Apostels Paulus, der die Gläubigen ermutigt, mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe. Mit dieser Zurückhaltung verbindet der Prediger das Hören, Herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben. Es ist möglich, im Gottesdienst äußerlich viel zu tun und innerlich an Gott vorbeizuleben. Man kann Lieder singen, Gebete sprechen, Dienste tun und doch kaum einen Satz Gottes wirklich an sich heranlassen. Die Gottesfurcht entlarvt diese religiöse Betriebsamkeit. Sie fragt nicht zuerst, was bringe ich Gott? Sondern, was spricht Gott? Wo trifft mich sein Wort? In dieser Haltung verliert die eigene Frömmigkeit den Glanz und Gottes Rede gewinnt Gewicht. Der Raum des Gottesdienstes wird dann weniger Bühne für unsere Gefühle, als vielmehr der Ort, an dem sein Wille und seine Gedanken unser Inneres ordnen. Wer so lernt, vor Gott zu stehen, wird auch im Umgang mit Gelübden und großen Versprechen nüchtern. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Der Text denkt nicht nur an formelle Gelübde, er umfasst jede große Zusage, jedes immer und nie vor Gott, das aus einem Moment der Begeisterung entspringt. In der Gottesfurcht schrumpft das Pathos und wächst die Treue. An die Stelle übergroßer Versprechen tritt ein leises, aber tragfähiges Ja im Kleinen, ein Gehorsam, der nicht Schlagzeilen, sondern Beständigkeit sucht. So bewahrt uns Gott vor der inneren Zerreißprobe, wenn wir vor ihm Worte gemacht haben, die unser Leben nicht tragen kann. Dasselbe Herz, das vor leeren Worten zurückschreckt, soll zugleich nicht vor Gott zurückweichen. Der Hebräerbrief ruft, darum lasst uns mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe. Hier begegnen wir der anderen Seite derselben Wirklichkeit, der im Himmel ist, hat in Christus einen Gnadenthron aufgerichtet. Die Gottesfurcht macht also nicht scheu, sondern klar. Sie reißt uns den Gedanken aus der Hand, wir könnten mit religiösen Formeln etwas bei Gott erzwingen, und führt uns zugleich in eine kindliche Offenheit, die weiß, ich darf kommen, wie ich bin, doch nicht, als wäre er mein Dienstbote. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und, herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie sind Unwissende, so dass sie Böses tun. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Ein Leben in echter Gottesfurcht verwandelt den Umgang mit allen religiösen Dingen. Gebet wird weniger Bühne für die eigenen Gedanken, sondern Antwort auf ein gehörtes Wort. Gottesdienst wird nicht mehr durch die Lautstärke unserer Aktivitäten definiert, sondern durch die Wachheit unserer Herzen vor dem Heiligen. Und unsere Rede von Gott löst sich aus der Kette routinierter Floskeln. Wer so vor Gott lebt, erfährt den Thron nicht mehr als unnahbaren Richterstuhl, sondern als Gnadenthron, an dem Ehrfurcht und Vertrauen sich begegnen. In dieser Spannung wächst eine stille Freiheit, es wird nicht wichtiger, mehr zu sagen, sondern wahrhaftiger, nicht häufiger im Haus Gottes zu sein, sondern wacher in seiner Gegenwart. Und gerade darin beginnt ein Leben, in dem Gottes Stimme Schritt für Schritt mehr Gewicht bekommt als die eigenen vielen Worte. Nichtigkeit aller Dinge unter der Sonne und Gottes ewiger Vorsatz. Der Prediger schaut ungeschönt in das Gesicht des Lebens. Er sieht gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die sich festgefressen hat, Reichtum, der angehäuft und dann durch ein böses Geschäft verloren wird, Arbeit, die den Mund, aber nicht die Seele füllt. In Prediger 5 und 6 reiht er Beobachtung an Beobachtung, bis sich ein Urteil verdichtet, Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Die Schwere dieser Worte liegt darin, dass sie nicht aus dem Blickwinkel eines verbitterten Außenseiters stammen, sondern von einem, der vieles hatte, wovon andere träumen. Gerade das macht seine Diagnose so scharf, wenn Macht, Besitz, Erfolg und langes Leben am Ende doch nicht tragen, dann zerbricht der Traum, irgendwo unter der Sonne müsse es doch eine Ausnahme geben, die den Durst der Seele stillt. In 5, 8 bis 17 und 6, 1 bis 12 finden wir verschiedene Beispiele für Dinge im menschlichen Leben, die Nichtigkeit sind. Mitten in dieser nüchternen Bilanz tauchen überraschende Sätze auf, ist es nun einem Menschen gegeben, Reichtum und Güter zu haben und davon zu essen und seinen Anteil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, so ist das eine Gabe Gottes. Der Prediger verwirft die Schöpfung nicht, er bezeichnet sie als vergänglich, aber nicht als sinnlos. Essen, Trinken, Freude an der Arbeit, all das ist Gabe, nicht Gott. Wer diese Unterscheidung verliert, erwartet vom Geschenk das, was nur der Geber geben kann. Deshalb lässt Gott die Erfahrung von Leere zu. Sie ist kein Beweis seiner Abwesenheit, sondern ein schonungsloses Licht auf unsere falschen Hoffnungen. Wo Menschen entdecken, dass selbsterfüllte Wünsche nicht genügen, steht die Frage im Raum, wofür bin ich eigentlich geschaffen? Im Neuen Testament wird diese Frage weitergeführt. Paulus beschreibt, dass die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist, nicht aus eigenem Willen, sondern von Gott her, auf Hoffnung hin. Die Nichtigkeit wird damit zu einer Art geistlichem Echo, das uns nicht zur Verzweiflung treiben, sondern wachrütteln soll. Der lebendige Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, hat sich nicht unbezeugt gelassen, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Dass selbst diese Gaben uns nicht endgültig zufrieden geben, ist kein Fehler im System, sondern eine Einladung, hinter den Gaben den Geber zu entdecken. Gottes ewiger Vorsatz reicht weiter als die Erhaltung des irdischen Lebens. In Christus will er nicht nur das Überleben der alten Schöpfung sichern, sondern eine neue Schöpfung hervorbringen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Der, der alles geschaffen hat, bindet sich nicht an menschliche Sicherungen, sondern ruft Menschen zur Umkehr, damit sie Anteil an seinem eigenen Leben bekommen. Petrus spricht davon, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. In dieser Perspektive bekommt die Erfahrung von Leere eine überraschende Würde, sie entlarvt die Grenzen des Alten, damit das neue Raum gewinnt. Siehe, was ich als gut und schön erkannt habe, ist dies, dass einer isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne, die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Die Einsicht in die Nichtigkeit aller Dinge unter der Sonne ist kein dunkler Tunnel ohne Ausgang, sondern ein schmaler Weg, der die Augen für Gottes größere Geschichte öffnet. Wer merkt, dass Besitz, Erfolg, Beziehungen oder religiöse Leistungen die innere Leere nicht beheben, steht nicht am Rand des Abgrunds, sondern an einer Schwelle. Dort beginnt die Umkehr, weg von der Erwartung, dass das Endliche das Unendliche ersetzen könnte, hin zu dem Christus, in dem Gott seinen ewigen Vorsatz zusammenfasst. In dieser Sicht dürfen die Gaben des Alltags genossen werden, ohne vergötzt zu werden, Enttäuschungen verlieren den Charakter eines Endurteils und werden zu Wegmarken, die auf die wahre Quelle verweisen. Ein solcher Mensch lebt noch mitten in der alten Schöpfung, arbeitet, leidet, freut sich, aber im Herzen ist bereits etwas von der neuen Schöpfung angekommen, die den Stempel der Nichtigkeit endgültig ablösen wird. Leben im Licht des Gerichts und der Hoffnung in Christus. Am Ende des Buches Prediger zeichnet der Schreiber ein eindringliches Bild des Alterns, Fenster, die dunkel werden, weil die Augen schwächer sehen, Türen, die sich schließen, weil die Stimme leiser wird, der Mandelbaum, der blüht, als Bild des ergrauten Haares, die Angst vor der Höhe, wenn die Kräfte nachlassen. Schließlich heißt es, und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Kurz danach fasst er alles zusammen, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist Nichtigkeit. Diese Worte sind kein Zynismus, sondern das nüchterne Eingeständnis, dass selbst ein langes, ereignisreiches Leben vor der Grenze des Todes seine eigene Brüchigkeit nicht leugnen kann. Gott wird den Menschen in allem richten. Gerade an dieser Grenze aber weitet sich der Blick. Der Prediger weiß um Gott als Schöpfer und als den, in dessen Hand die Wege des Menschen liegen, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Taten in der Hand Gottes sind. Und er endet mit einer überraschenden Gewichtung, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Wenn alles unter der Sonne Nichtigkeit ist, dann bekommt das Leben sein Gewicht nicht aus dem, was wir festhalten können, sondern aus dem, vor dem wir am Ende stehen. Das kommende Gericht nimmt dem Leben nicht den Sinn, es gibt ihm Ernst. Kein Tag, keine verborgene Entscheidung steht im leeren Raum. Das Neue Testament knüpft an diese Linie an und führt sie weiter. Jesus kündigt an, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem unnützen Wort, das sie reden. Paulus schreibt von dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen richten wird durch Christus Jesus. Und in Athen verkündigt Paulus, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Der Richter, auf den der Prediger nur hinweisen konnte, tritt hier ins Licht, Jesus Christus, der Auferstandene. Damit verändert sich die Wahrnehmung des Gerichts grundlegend. Der, vor dem wir einst stehen werden, ist derselbe, von dem Hiob sagen konnte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In Christus verbindet sich unbestechliche Gerechtigkeit mit bereitwilliger Gnade. Er ist der, der an den Dingen, die er litt, obwohl er Sohn war, den Gehorsam gelernt hat und zur Quelle ewiger Errettung geworden ist. Wer ihm vertraut, sieht dem Gericht nicht als ungewisser Angeklagter entgegen, sondern als jemand, dessen Leben jetzt schon von diesem kommenden Tag her geordnet wird. Die Furcht Gottes bleibt, aber sie bekommt eine neue Färbung, sie ist nicht mehr das ängstliche Ausweichen, sondern die ehrliche Bereitschaft, das eigene Leben im Licht Christi prüfen zu lassen. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist Nichtigkeit. Denn das alles habe ich mir zu Herzen genommen, und zwar um dies alles zu prüfen, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Taten in der Hand Gottes sind. Sei es Liebe, sei es Hass, nichts erkennt der Mensch. Alles liegt vor ihrer Zeit. Im Spiegel des kommenden Gerichts lernen wir, das eigene Leben weder zu überschätzen noch gering zu achten. Die Tage gewinnen Gewicht, ohne erdrückend zu werden, die Verantwortlichkeit vor Gott wird ernst, ohne die Zuversicht in Christus zu untergraben. Wer Jesus als den kommenden Richter und gegenwärtigen Erlöser kennt, darf seine Vergänglichkeit anerkennen, ohne zu verzweifeln, und seine Schuld bekennen, ohne daran zu zerbrechen. Das Bewusstsein, dass Gott alles Verborgene ans Licht bringen wird, löst dann keine panische Angst aus, sondern eine heilsame Klarheit. Es lohnt sich, heute schon so zu denken, zu reden und zu genießen, wie es vor seinem Angesicht bestehen kann. So wird jeder unscheinbare Tag zu einem stillen Schritt auf den zu, bei dem Nichtigkeit und Tod ihr letztes Wort verlieren, und Wahrheit, Gnade und Gerechtigkeit für immer aufgehen. Herr Jesus Christus, inmitten einer Welt, die vergeht und in der so vieles leer und sinnlos erscheint, danke ich dir, dass du bleibst und dass in dir kein Schatten der Nichtigkeit ist. Du kennst meine Wege, meine Fragen und auch meine Enttäuschungen, und doch hältst du mein Leben in deiner Hand. Lehre mich, dich in Ehrfurcht zu fürchten und zugleich mutig zu dir zu kommen, damit dein Leben meine innere Lehre füllt und deine Weisheit meine Entscheidungen prägt. Lass mich die guten Gaben, die du mir für dieses Leben anertraust, im Licht deines Gerichts und deiner Gnade sehen, damit sie nicht mein Herz gefangen nehmen, sondern dir Raum geben, deinen ewigen Vorsatz zu erfüllen. Richte meinen Blick über alles Vergängliche hinaus auf dich als meinen Erlöser, Richter und König, damit ich in Hoffnung lebe und dein Kommen liebe. Stärke mich, damit ich in dieser nichtigen Welt ein Zeugnis deiner Treue und deiner Freude sein kann, bis du alles neu machst. Amen.